Ja, es geht um diese Gemeinde in Smyrna. Das ist die Offenbarung, Kapitel 2, Vers 8, folgende. Ich lese hier immer aus der Zürcher Bibel. Da geht es um den Ort Smyrna, das ist der heutige Ort Izmir. Ich nehme an, da wird mancher schon im Urlaub gewesen sein. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß deine Trübsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von Seiten derer, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, und ich will dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll durch den zweiten Tod kein Leid geschehen. Ja, interessant ist schon mal immer die Frage, was bedeutet ein Name? Der Name Smyrna bedeutet Myrrhe. Und da kann man natürlich sagen, das ist reiner Zufall. Schon als Jesus geboren wurde, wurde eben was geschenkt? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als er am Kreuz hing, wurde eben angeboten Wein mit Myrrhe gemischt, was er aber nicht genommen hat. Und als er dann schon tot war, kam ein gewisser Herr Nikodemus, der ihm sehr zugewandt war, und er brachte eine Mischung, eine Salbenmischung, wo also auch Myrrhe dabei war. Obwohl man die natürlich nicht brauchte, weil Jesus ja auferstanden ist. Ja, das finde ich toll hier, dass Jesus auferstanden ist. Und das heißt, er ist der Erste und der Letzte. Das heißt, da bleibt die Sache nicht auf halber Strecke stehen, weil er der Erste ist und der Letzte. Er war tot und ist auferstanden. Ja, das heißt, da ist Hoffnung auch durch Trübsal hindurch. Denn diese Gemeinde wird eigentlich nur durch 3 Vokabeln geprägt, dass sie geprägt ist durch Trübsal und Armut, aber reich ist. Es ist die einzige Gemeinde von diesen 7, bei der überhaupt keine Leistung erwähnt wird. Weder eine dem, was sie gemacht haben, noch wogegen oder wofür sie sind, sondern sie sind in Trübsal und arm. Ja, und jetzt könnte man schon mal 2 interessante Bibelstellen aufschlagen über Armut. 2. Korinther 8, Vers 9. Und wenn das jemand hat, wäre es schön, wenn er es langsam und ganz laut vorliest. 2. Korinther 8, Vers 9. Da geht es um Jesus.
Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet.
Ja, also interessant, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Ja, und dann gibt es noch eine Stelle, auch gleich fast daneben, 2. Korinther 6, Vers 10. Da geht es um den Paulus, wo er so alles aufzählt, was er erleidet, aber auch was daraus hervorgeht. 2. Korinther 6, Vers 10. Ja, wenn das bitte auch jemand liest, laut.
Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Als die Armen, aber doch viele reich machen. Ja. Als die nichts haben und doch alles haben.
Ja, als Arme, die aber viele reich machen. Schon erstaunlich, womit wir reich werden, wenn jemand das vermittelt, der eigentlich arm ist. Ja, reich werden, da lese ich jetzt ein paar Bibelstellen vor, die brauchen wir nicht nachlesen. Da geht es um das Thema Reich. In Römer 10, Vers 12 heißt es, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Ja, schon mal toll, weil der Vorrat ist nicht verbraucht, wenn man betet. Reich für alle, die ihn anrufen. Römer 15, Vers 13, damit ihr reich seid in der Hoffnung. Ist auch ein Reichtum. 1. Korinther 15, Vers 58, werdet allezeit reich im Werk des Herrn. Also Leute, die mitarbeiten. 1. Thessalonicher 3, Vers 12, euch lasse der Herr reich werden in der Liebe. Ersten Timotheus 6, Vers 18, gebiete, dass sie reich seien in guten Werken. Ja, und dann nochmal im Jakobus 2, Vers, kann ich nicht lesen bei mir, aber erwähnt, dass sie im Glauben reich und Erben des Reiches seien. Ja, und waren also verschiedene Reichtümer, die da aufgeführt werden. Und das ist ja toll. Also Leute, die arm waren, aber eigentlich reich sind. Ja, negativen Reichtum in der Bibel findet man natürlich auch. Da ist dieser reiche Mann, der plötzlich eine so tolle Ernte hat, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Und Neues baut. Und dann sagt, Seele, jetzt hast du Ruhe für die nächsten Zeit. Iss und trink, sei guten Mutes. Und dann sagt Gott, du Tor, noch in dieser Nacht fordert man die Seele von dir. Ja, wie dem, der nicht reich ist bei Gott. Man kann also sehr reich sein, aber nicht bei Gott. Und dann liegt man irgendwo daneben. Ja, dann ist hier die Rede, dass sie also in der Armut trotzdem reich sind, obwohl sie auch in Trübsal sind. Und das ist natürlich immer interessant, wenn man die Bibel liest, geht es auch um einen Situationsvergleich. Was steht hier und wo bin ich? Trifft mich das oder stehe ich wo ganz anders? Ja, ich denke, mit der Trübsal können wir also wahrscheinlich nicht mitreden. Mit der Armut, je nachdem, wie man die sieht, ob man die finanziell sieht oder geistlich. Finanziell kann man da wahrscheinlich auch nicht mitreden. Dass wir reich sind, das ist schon eher, wenn wir die Reichtümer Gottes für uns beanspruchen und nicht nur finanziell denken. Da könnte man sich schon eher finden. Ja, und jetzt ist hier die Rede, dass diese Gemeinde auch noch gelästert wurde von den Juden, die aber eigentlich eine Synagoge des Satans sind. Das ist interessant, dass gerade fromme Leute von den Halbfrommen am meisten gelästert werden. Also nicht von den Atheisten, sondern von den Halbfrommen. Ja, kann man drüber nachdenken, wie das ist? Ja, auch wenn ich mal unser Thema hier nehme, Waldkirche, für viele ist das ein Reizwort. Weil man sagt, das sind so Leute, die meinen, sie wären was Besonderes. Wobei wir aber gar nichts Besonderes sind. Aber ich habe mal mit einem Kollegen, mit dem ich mich eigentlich sonst sehr gut verstand, aus einer anderen Gemeinde, die mich theologisch noch am nächsten stand, unterhalten über uns und sie. Und er sagte, wir haben ja denselben Gott, aber was mich an euch stört, ist, dass ihr die Leute zu einer Entscheidung auffordert. Und dann gibt es eine Trennung in der Gemeinde, denn dann gibt es Leute, die entscheiden sich, und dann gibt es Leute, die entscheiden sich nicht. Und sagte ich, ja, wenn wir das nicht tun, dann finden sie auch nicht zu Jesus. Fand ich sehr schade, weil wir uns eigentlich sehr nahe standen. Aber an der Stelle merkten wir, es passt nicht. Ja, ich habe mal mit unserem ehemaligen Dekan geredet. Der sagte, Wiedergeburt ist doch nur ein Thema von Johannes. Johannes Evangelium. Und dann sagte ich, das ist ein großer Irrtum. Das steht im 1. Petrusbrief. Darüber hat der Bonhoeffer an seinem letzten Tag noch gepredigt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, also nicht nur bei Johannes, auch bei Petrus steht es und bei Jakobus steht es auch noch, dass wir wiedergeboren sind zu einem neuen Leben. Und der Paulus schrieb, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Siehe da, also Wiedergeburt war gar kein Johannes-Vokabel, sondern eine biblische Aussage. Ja, und das muss man natürlich schon ernst nehmen, weil sonst das Zentrum des Glaubens fehlt. Ja, Lästerung, also von den Halbfrommen, gibt es leider oft, aber Gott ist immer größer. Und hier heißt es dann, fürchtet euch nicht, was ihr leiden werdet, denn der Teufel wird einige ins Gefängnis stecken, aber nur für 10 Tage, wobei das sicher keine 10 Tage sind, sondern eine bestimmte Zeitspanne. Das heißt, das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Es geht um Bewahrung und Bewährung. Ja, wir hätten uns gefreut, wenn Jesus gesagt hätte, also ich bewahre euch davor, dass der Teufel euch ins Gefängnis steckt. Das wäre das, wofür wir doch beten würden wahrscheinlich. Aber Jesus sagt, nee, er wird euch ins Gefängnis stecken, aber ihr müsst euch nicht fürchten. Statt Bewahrung war also hier Bewährung. Und da schlagen wir mal einen Vers auf, ganz früh in der Bibel. 1. Mose 15, Vers 13. Da spricht Gott mit dem Abraham. 1. Mose 15, Vers 13. Ist ja leicht zu finden.
Ja. Da sagte Gott zu ihm, ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten als Sklaven 400 Jahre lang.
Ja, das sagt Gott dem Abraham, obwohl das noch in ferner Zukunft liegt. Aber er sagt ihm schon, dass also sein Volk, er hat ja noch gar kein Volk gehabt, er war ja noch alleine, aber er würde ja wohl noch ein Volk werden und die würden dann 400 Jahre als Sklaven arbeiten in einem Land. Ja, steht hier. Und das war ja dann Ägypten, es waren zwar 420 Jahre, aber 400 ist ja auch schon sehr genau. Das heißt, Gott kündigt also ein, ja, wie soll man das sagen, eine belastete Zeit an, die aber in seinem Willen ist. Ja, wir beten ja immer nur um Bewahrung, aber Gott kündigt sogar Dinge an, wo es um Bewahrung und Bewährung geht. Ja, und das ist sicher interessant. Oder denken wir an den Hiob, ja, der also voll ins Elend läuft, aber es war Gottes Wille. Und am Ende ist er wieder rausgekommen, denn es hieß ja auch, es ist zeitlich begrenzt. Bei Hiob war es, ich weiß nicht, wie viele Jahre das waren. Bei Abraham, dem Volk Israel, waren es immerhin 420 Jahre. Aber sie kamen wieder raus. Ja, da gibt es bei Jesaja 55 eine Aussage, die müssen wir nicht lesen, die kennen die meisten. Da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken höher als eure. Ja, da muss man einfach nur sagen, in der Bibel gibt es manchmal Dinge, die anders laufen, als wir uns das vielleicht vorstellen würden. Aber Gottes Wille sind. Ja, und jetzt wird es ganz persönlich. Da lesen wir 1. Korinther 10, Vers 13.
Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen.
Ja, das ist also jetzt eine Anrede für ganz normale Christen, die wir sind, dass es also Versuchungen gibt, die irgendwie ein bisschen größer geraten sind, aber nicht über unser Vermögen hinausgehen und auch zeitlich begrenzt sind. Ich vermute, dass fast jeder von uns oder wahrscheinlich jeder schon solche Zeiten durchgemacht hat, wo er spürte, irgendwie, es wird eng im Leben, sei das gesundheitlich oder finanziell oder was weiß ich, irgendwelche Schwierigkeiten mit Beziehungen oder da steht aber, dass sie begrenzt sind im Umfang und in der Zeit. Ja, meine Familie lief gerne Ski über viele Jahre in der Schweiz, waren wir in Anciennes und da sind wir auch einmal gewandert ohne Ski und sind dann durch einen Tunnel gegangen. Da gab es aber kein Licht drin. Aber so spitze Felsen am Rand. Man muss also ziemlich genau in der Mitte laufen, damit man nicht irgendwo aneckt. Und ganz am Ende sah man so Stecknadelkopf groß einen hellen Punkt. Und da wollten wir hin. Da sind wir also durchgegangen, so ganz langsam und immer in der Mitte. Und der kleine Punkt wurde immer größer. Und schließlich sind wir rausgekommen. Allerdings mussten wir rückzugs nochmal in der anderen Richtung durch. Ja, so könnte man sagen, so sind manchmal auch im Leben so Phasen, wo man einfach in der Spur bleiben muss, auch wenn es unangenehm ist und irgendwie auch gefährlich sein kann. Aber die Zeit ist vom Umfang begrenzt und von der Zeit. Und das ist eine tolle Zusage, falls jemand Bibelverse lernt, eine Empfehlung für diesen Vers. Ja, Gott erprobt also auch uns. Und ja, hier ist dann die Rede eben von diesem Gefängnis. Aber dann kommt dieser Vers, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wobei ich weiß, ob die Leute jetzt im Gefängnis ums Leben kamen oder ganz hinterher normal gestorben sind, als sie wieder draußen waren. Aber es ist ja ein sehr gewaltiger Vers. Sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Ja, also hier in der Gemeinde ging es um Verfolgung. Auch heute gibt es ja maßlose Verfolgung für Christen, die ich aber jetzt hier nicht durchsprechen möchte, da das nachher auch ein Thema von unseren Kleingruppen ist. Und ich denke, dass da viele etwas weitergeben können oder auch sagen können, wo sie selber beteiligt sind. Ja, aber jetzt kommt noch die tolle Aussage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist für manchen etwas Neues. Christen haben alle das Geschenk des ewigen Lebens, aber dazu kann man außerdem auch noch Lohn bekommen, zu dem ewigen Leben. In diesem Fall eine Krone des Lebens, ja was ganz Besonderes. Und da schlagen wir gerade nochmal auf, was der Paulus so über sein Lebensende denkt, in 2. Timotheus 4, Vers 7 folgende.
Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.
Ja, also ganz ähnlich wie in der Gemeinde, nur jetzt persönlich. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Und die Krone der Gerechtigkeit liegt bereit. Also auch ein besonderer Lohn für seine Arbeit. Ja, das ist schon interessant. Einige kannten noch den Pfarrer Eckhard von Lipschitz, der früher hier mal war. Und er fragte mich mal, weißt du eigentlich, warum die Leute bei der Beerdigung einen Kranz hinlegen? Und sagte ich, naja, der hat weder Anfang noch Ende, vielleicht so ein Bild für das ewige Leben. Sagte er, nein. Ein Kranz ist im Sport ein Siegeszeichen. Ja, ein Lorbeerkranz bekamen früher die Sportler aufgesetzt, auch heute manchmal noch ganz selten. Und dann hat es natürlich eine ganz andere Symbolik. Wenn an dem Grab ein Kranz liegt, hieße das ja, wenn es gut wäre, da hat jemand sein Ziel erreicht. Also nicht am Ziel vorbei, sondern das Ziel erreicht. Wobei das natürlich nicht automatisch für jeden gilt, weil da ein Kranz liegt. Aber wenn jemand in dieser Hoffnung mit Jesus unterwegs ist, ist klar, er ist am Ziel. Und das Interessante ist, wenn Leute ein Ziel erreichen, sind sie eigentlich nie traurig. Ja, in dem Fall sind natürlich die Angehörigen vielleicht traurig, weil er gegangen ist. Aber wer am Ziel ist, der ist nicht traurig, wenn er das richtige Ziel erreicht hat. Da gab es mal einen, ich meine, es war in Amsterdam bei einer Olympiade, gibt es ja Marathon und da sind ja meistens die Leute aus Afrika, so die schnelleren Leute. Und da war einer, der also allen davon gelaufen ist und die letzte Runde durch die Stadt Amsterdam und die letzte Runde ging dann im Stadion. Und als er reinkam, haben die Leute natürlich schon applaudiert. Aber dann gab es irgendwo einen ganz kleinen Hinweis, man kann ja diese Runde so rumlaufen oder so rum. Und er ist leider genau andersrum gelaufen, als es vorgeschrieben war. Und damit war er der schnellste Verlierer. Er hat den Weg nicht beachtet. Und Jesus sagte, ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, es ist wichtig, diesen Weg zu beachten und dann auch zu wissen, ich werde einmal am Ziel sein. Ja, jetzt gibt es eine Stelle, über die wir ein bisschen länger nachdenken. Das 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Da geht es um diese Frage des Lohnes. Ja, ich lese es mal selber vor, weil das dann hier etwas lauter ist. Ich fange aber, 11 bis 15. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeden Werk offenbar werden, denn der Tag des Gerichtes wird es kundmachen, weil er sich in Feuer offenbart. Und wie eines jeden Werk beschaffen ist, wird als Feuer erproben. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, so wird er Lohn empfangen. Wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Ja, eine interessante Stelle. Da geht es nur um Christen. Da heißt es ja, einen anderen Grund kann niemand legen. Das heißt, alles, was hier ausgesagt wird, gilt für Christen. Und auf diesen Grund können sie Gold, Silber und Edelsteine bauen. Das heißt, mit göttlicher Qualität in ihrem Leben Dinge aufbauen. Eigentlich müsste man sagen, dass nicht sie Gold und Silber haben, sondern dass Jesus durch sie hindurch mit Gold, Silber und Edelstein baut. Ja, und dann kann man aber auch Holz, Heu und Stroh da drauf bauen. Auch Christen können auf ihr Leben Holz, Heu und Stroh bauen. Das heißt, irgendwas, was ihnen gefällt, aber für Gott überhaupt keine Bedeutung hat. Ja, und jetzt kommt, interessant, jetzt kommt das Feuer und testet. Aber was testet das Feuer? Die Person? Nee, das Werk. Und Feuer in der Bibel ist ein Bild für Gericht. Das heißt, hier wird getestet, ob das, was im Leben geschehen ist, vor Gott Bestand hat, weil es von Gott geschaffen war, oder ob es von einem selber geschaffen ist und sozusagen abbrennt. Aber wie weit brennt es ab? Bis zum Fundament, das bleibt. Und das Fundament ist Jesus. Das heißt, auch wenn bei jemand alles abgebrannt ist, heißt es hier, dass er selbst gerettet wird. Ja, also eine interessante Aussage. Außer dem ewigen Leben gibt es noch Lohn. Es hängt nicht davon ab, was ich für Gott getan habe, sondern was er durch mich getan hat. Der Paulus sagt mal, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann sagt er, mehr als alle anderen habe ich gearbeitet, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade durch mich. Darum geht es. Für manche ist es vielleicht ein neuer Gedanke, dass also zusätzlich zu dem ewigen Leben es auch noch möglich ist, Lohn zu bekommen. Wenn ich das jetzt nicht missverstehe, ist das eine Stelle, auf die die katholische Theologie ihre Fegfeuerlehre aufbaut. Aber die hat nicht richtig gelesen. Nicht die Person kommt ins Feuer, sondern das Werk. Und das ist ein relativer Unterschied. Ja. Und ja, sage ich einfach nur so etwas klar, aber ich denke verständlich. Da ist also deutlich, auch diese Gemeinde empfängt Lohn, aber jeder einzelne Christ kann auch nur Lohn empfangen, wenn deutlich wird, was Gott durch ihn tun konnte. Ja, und dann ist ja interessant immer, dass jeder dieser Aufrufe hier für die Gemeinden immer schließt, wer überwindet? Und ist die Frage, wann überwinde ich? Da gibt es einen schönen Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, ich überwinde die überhaupt nicht, sondern Jesus hat die Welt überwunden. Aber wenn ich zu ihm gehöre, dann hilft mir das auch, in dieser Welt weiterzukommen. Wir wohnen hier ja so in dieser Einflugscheise und da sieht man ja diese tonnenschwere Viecher da in der Luft hängen und denkt, eigentlich müssen die runterfallen. Aber es ist nicht so. Da gibt es im ersten Johannesbrief einen sehr schönen Vers, der heißt es, der in euch ist stärker als der in der Welt. Das heißt, der euch nach oben zieht, ist stärker als alles, was euch nach unten drückt. Und insofern können diese Flieger durch das Gesetz der Aerodynamik, das Gesetz der Schwerkraft nicht ausschalten, aber überwinden und selber fliegen. Und das ist das Schöne, was hier ausgedrückt wird, dass wir mit Jesus überwinden können. Und dann ist eine interessante Rede, wer überwindet, der nimmt keinen Schaden durch den zweiten Tod. Was ist der zweite Tod? Das ist die ewige Verdammnis, steht in der Offenbarung 20. Ja, in der Bibel gibt es wie viele Tode? 1, 2, 3. Ist für auch manchen neu, also einmal ist klar der biologische Tod. Dann gibt es den geistlichen Tod. Das heißt, Gott lebt nicht in mir, wenn ich geboren werde. Insofern bin ich von Geburt an geistlich tot. Und dann gibt es den ewigen Tod, das wäre die ewige Verdammnis. Jetzt ist die ganz simple Frage, wie viele Tode überwindet Gott, wenn ich Christ werde? Für mich. Ja, mutig vor.
Er bewahrt dich vor zwei, vor dem geistlichen Tod und vor dem ewigen Tod.
Ja, vor zwei Toten. Vor dem geistlichen Tod, in dem ich geistliches Leben bekomme. Und vor dem ewigen Tod. Vor dem biologischen Tod allerdings nicht. Ja, ist auch interessant. Tote essen nichts. Insofern kann man oft das auch merken, bei dem geistlichen Tod, dass Leute sich für Gottes Wort zum Beispiel überhaupt nicht interessieren. Auch wenn sie vielleicht abends beten, aber nichts aufnehmen. Das heißt, sie haben keinen Appetit. Und jeder, der lebt, der muss ja irgendwie was essen. Mir ging das früher auch so. Ich habe schon die Bibel studiert, aber nicht gelesen. Aber als ich dann Jesus kennenlernte, fing ich auch an, Gottes Wort zu lesen. Und tue das seit vielen Jahrzehnten natürlich jeden Tag. Und freue mich darüber, über das wunderbare Wort und all seine tollen Zusagen.